Also, ich möchte mich bedanken für die Einladung zu dieser Reihe, um damit ich um hier einen Vortrag zu halten über die neuen Forschungen im Irak, neue Forschungen der Universität Heidelberg. Und danke für die Einführung. Ich hoffe, ich werde hier etwas Interessantes finden, etwas Interessantes erzählen. Ich bin begeistert von dieser Reihe, muss ich sagen, dass das so bunt gemischt ist, und werde jetzt wahrscheinlich öfters ins Internet schauen, obwohl ich muss zugeben, dass ich kein Facebook habe, aber das kann man auch auf eine andere Weise erledigen. Was ich heute erzählen möchte, handelt um Krieg, Zerstörung und Archäologie. Das ist eine Verzahnung von sehr unterschiedlichen Ereignissen, die man auf verschiedene Weise erzählen kann. Das ist so etwa wie in dem Film von Tarantino, Pulp Fiction, wo so gleichzeitig verschiedene Sachen laufen und die so beeinflussen sich gegenseitig. So ist das auch, so die politischen Ereignisse im Orient sind gravierend für die Wissenschaft, für die Archäologie, und darüber möchte ich heute hier erzählen. Ich habe auch überlegt, wo ich anfangen soll, natürlich irgendwo am Anfang, und die Anfänge liegen weit, weit zurück, irgendwo noch am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus. Damals aus einer kleinen Stadt, Assur, bildet sich langsam ein Territorialstaat. Über Jahrhunderte dauert das, bis im 7. Jahrhundert, Ende des 8. und im 7. Jahrhundert ein großer Territorialstaat entsteht. Ein Staat, der alle Nachbarn kontrolliert, mit einer großen Überlegenheit auf jedem Gebiet, so militärisch, kulturell, so politisch, wirtschaftlich, so dass wir hier über das erste Imperium in dieser Weltregion sprechen können. Die Assyrer erobern damals also die Levante, Südanatolien, West-Iran. Zeitweise sind sie auch in Ägypten, und auf diesen Höhepunkt der Macht und der Überlegenheit in dieser Region, wo sie große Beute, Tribute und Hunderttausende von Deportierten nach Assyrien bringen, erlauben sie sich große Meisterwerke der Architektur und der Kunst zu bauen und zu erzeugen zu lassen. So könnte man sich vorstellen, mindestens so stellte sich vor der Brite, der Henry Layard, einer von den ersten großen Archäologen, der so in Ninive und Nimrud, auch in Assur, tätig war. Er hat natürlich so eine Vision gehabt, wie so ein Komplex, Palastkomplex so in Assyrien ausgesehen haben könnte. Natürlich, das ist stark so beeinflusst durch die Epoche. Wir würden das heutzutage etwas karger machen und vielleicht nicht so klassizistisch. Aber auf jeden Fall, das musste damals sehr beeindruckend gewesen sein. Die riesigen Paläste, die mit Reliefschmuck ausgestattet waren. Das waren Darstellungen von Kriegen, die die Assyrer ständig führen. Da sind Schlachten, Feldzüge und auch Jagd, die sehr beeindruckend gezeigt werden kann, wie hier auf dem Bild, auf dem Relief des Ashurbanipals aus dem Britischen Museum. die, es gibt auch kultische Darstellungen, die den König in den Mittelpunkt stellen, aber umgeben von übernatürlichen Wesen. Und auf diese Weise, dieser Monarch ist irgendwo zwischen Himmel und Erde und auf besondere Weise hervorgehoben in jedem von seinen Palästen. Besonders beeindruckend sind auch die Waladlamu, die sogenannte Lamassu, Torwächterfiguren, die jetzt die ausgegraben wurden in allen wichtigen assyrischen Palästen, wo an den großen Toren der Thronsäle und der anderen wichtigen Bereiche so flankierten sie die Durchgänge. Und wir haben, wir kennen eine ganze Reihe von diesen monolithischen Skulpturen, die so etwa 4 bis 6 Meter hoch gewesen sind. Und heute kann man sie sehen auch in verschiedenen Museen. Das ist hier zum Beispiel im Metropolitan Museum. Es gibt sie in, auch im British Museum, in Louvre. Und auf, natürlich auch im Irak, in Bagdad und in Mosul. So hat sich Henry Layard auch so einen Thronsaal, assyrischen Thronsaal vorgestellt. Sie sehen hier unten sind Reliefs, oben Wandmalereien, die großen Torwächterfiguren und das alles in grellen Farben, weil die Reliefs auch bemalt waren. Ja, hier noch einmal die Reliefs, die Sie hier sehen, also auch einmal Louvre, British Museum und Nergal-Tor in Ninive, ein Relief, das schon heute nicht mehr existiert. Dieser assyrische Staat, so mächtig er auch sein gewesen ist, ja, verging wie alles auf dieser Welt. Und zwar, wir lesen in einer babylonischen Chronik, dass im 14. Regierungsjahr des Königs von Babylonien, also das war ja 612 vor Christus, König von Babylonien sammelte seine Truppen und marschierte nach Assyrien. Der König der Meder ging dem König von Akkade entgegen, sie trafen sich. König von Akkade und Kyaxares, König der Meder, marschierten Tigris entlang und erreichten Ninive. 3 Monate belagerten sie die Stadt. Im Monat Abu besiegten sie die Großen von Assyrien. In diesen Tagen ist Sin-Sharishkun, der König von Assyrien, gefallen. Sie trugen eine große Beute aus der Stadt und den Tempeln davon und verwandelten die Stadt in einen Ruinenhaufen. Also wir haben hier so eine Ruine von Ninive, die schon seit dem Mitte des 19. Jahrhunderts ein Objekt der archäologischen Forschung ist. Wer hat es gemacht? Das waren die Babylonier, das waren die Meder aus dem Iran, das waren die Feinde von Assyrien, weil wenn jemand sich so benimmt wie die Assyrer, der hat auch viele Feinde. Naja, ich möchte hier nicht den ganzen Untergang des Assyrischen Reiches diskutieren, sondern das sollte ein Hintergrund sein für das, was ich jetzt zeige. Und zwar, wir etwa 2630 Jahre später haben wir wieder so ein großes Problem. In Nergal-Tor in Ninive sehen Sie diese sehr unangenehme Geschichte. Also die Torwächter werden hier mit Vorschlaghammer, mit schwerem Gerät zertrümmert. So können Sie sich vorstellen, auch die Meder und Babylonier, als sie dort die Stadt zerstörten, etwas früher. Und so war es wieder noch einmal in Mosul, nachdem dieser Staat von dem hier schon heute erwähnten sogenannten Islamischen Staat im Juni 2014, also die Stadt unter die Kontrolle brachte. Also in kürzester Zeit wurden dort irreparable Schäden also eingerichtet. Einige Jahre später, so 2017, wurde die Stadt zurückerobert durch die Truppen, durch die irakischen Truppen, durch die Truppen der Kurden und mit Unterstützung der amerikanischen Luftwaffe. So sieht nach dieser Rückeroberung, die mehrere Monate gedauert hat, weil der Islamische Staat hier im Westmosul, in der Altstadt auf der Westseite des Flusses Tigris einen heftigen Widerstand geleistet hat. So sieht jetzt die Stadt schon seit einem Jahr aus. Alles ist zerstört. Die Häuser sind zerstört, die Moscheen, Kirchen. Von wem? Von ISIS, von den irakischen Truppen, von der amerikanischen Luftwaffe. Alles fügt sich hier zusammen und die Altstadt von Mosul, die einen mittelalterlichen sozusagen Ursprung hat, ist praktisch unwiderruflich verloren. So sehen die Häuser aus, die Läden. Das war einmal ein Hotel, das ist hier Umgebung des Museums. Wir gehen durch die Straßen hier, alles ist leer, nur Wracks von verbrannten Autos liegen überall und man darf nicht reingehen, weil viele so Blindgänger und Verminte Bereiche natürlich führen dazu, dass so etwas äußerst gefährlich ist. Das ist die berühmte große Al-Nuri-Moschee, gegründet von Nur al-Din Zengi in dem 12. Jahrhundert. Hier hat der Herr mit dem Namen al-Baghdadi, der sich zu Kalifen ausgerufen, auch diese Moschee wurde zerstört. Die irakischen offiziellen Angaben sprechen darüber, dass die Islamisten waren, die das sozusagen als Rache für die Rückeroberung zerstört haben. Wie das tatsächlich war, ist schwer zu sagen. Das ist das berühmte Minarett der Nuri Moschee. Das Bucklige, weil es ein bisschen schief war und so einen Namen bekam, eine sehr interessante architektonisches Objekt. Hier sehen Sie auf ein Bild aus dem Jahr 1932 überragt die ganze Altstadt, die hier noch so intakt zu sehen ist. Auf der Westseite liegt auch das irakische Museum in Mosul. Wie Sie sehen, die Fassade ist gut erhalten, auch die Räumlichkeiten sind unberührt. Alles rumherum liegt im Trümmern. Das Museumsgebäude hat überlebt, wahrscheinlich weil die Amerikaner versuchten hier dieses Objekt zu schonen, nachdem sie 2003 so furchtbar so mit dem Irak-Museum in Bagdad disponiert haben. Drin natürlich ist etwas problematischer, weil auch dort kam es zu großen Zerstörungen. Das, was Sie sehen, das ist der parthische Teil des Museums, ein Teil von den Skulpturen, das sind Gipsabgüsse, weil die Originale schon vorher nach Bagdad gebracht wurden. Nichtsdestotrotz hat man dort auch viele Originale zerstört, und zwar leider in dem assyrischen Saal. Das alles, was Sie hier sehen, das sind Trümmer von Skulpturen und beschrifteten Objekten, also aus, die hier ausgestellt waren. Ja, in Trümmern liegt auch der berühmte Thronsaal des Südwestpalastes, den Sanherib, also um die Jahrhundertwende vom 8. zum 7. Jahrhundert erstellen ließ. Hier an dieser Stelle hat der irakische Antikendienst die Rekonstruktion des Thronsaals vorgenommen, und entlang dieser Wände standen Reliefs, die stehen nicht mehr. Die wurden zertrümmert mit Bulldozern und mit Vorschlagshammer. Da liegen überall Fragmente von Skulpturen und Inschriften. Und das ähnliches Schicksal hat auch Nimrud erlitten, Kalhu. Wie Sie sehen hier so die Aufräumung der Thronsaalfassade, wo Originalskulpturen auch so aufgestellt waren. Das alles wurde in die Luft gesprengt und sieht so heute ungefähr so aus. Überall liegen Haufen von Trümmern von den zerstörten Skulpturen. Das zusammenzusetzen wird wohl Jahrzehnte dauern, falls das überhaupt dazu kommt, weil zurzeit haben die irakischen Behörden ganz andere Probleme, so die Stadt Mosul also zum Laufen zu bringen, wenn man das sagen kann. Ja, und jetzt nach diesem etwas düsteren so Anfang zurück zu Ninive. Wir sind um 1900. Sie sehen hier die Stadt, die Ruine der Stadt, nicht wahr, die hier auf der Ostseite des Flusses Tigris liegt. Auf der Westseite so ist Mosul in der mittelalterlichen, so mit der mittelalterlichen Befestigung. Die Mauern von Ninive zeichnen sich auch sehr deutlich im Gelände ab. Das sieht man auch auf den Zeichnungen von Layard. Hier sehen Sie von Norden also die Mauer von Ninive, das ist der Haupthügel Kuyunjik hier, und da hinten der kleinere Hügel Nebiyunus. Das gleiche von den Dächern der alten Stadt in Mosul, also von West nach Ost. Auch hier sehen Sie den Verlauf der Mauer Kuyunjik und Nebiyunus. Also das sind die zwei wichtigen Punkte in Ninive, weil hier also die großen Paläste ausgegraben wurden, auf der Zitadelle von Kuyunjik, der Südwestpalast von Sanherib und der Nordpalast von dem König Ashurbanipal, dazwischen auch noch Nabu-Tempel, Ishtar-Tempel, und das war das eigentliche Zentrum der Stadt. Dann haben sie eine Befestigung, die etwa 750 Hektar umfasst, und so hier 14 bis 15 Tore. Da an dieser Stelle ist Nergal-Tor, wo gerade ich gezeigt habe, wie die Torwächter zerstört wurden. Das, was jetzt uns interessiert, ist nicht der Haupthügel, sondern der kleinere, heißt Tel Nabiyunus. Und auch dort befanden sich früher in den alten Zeiten die assyrischen Anlagen. Wir wissen das aus den Inschriften des Königs Asarhadon, dass er dort einen Palast bauen ließ. Diese Anlage war nicht untersucht worden im 19. Jahrhundert, weil oben auf diesem Hügel eine Moschee steht. Dahinter erstreckt sich noch ein Friedhof, und es gab noch so eine kleine Siedlung an den Hängen. Also Ninive selbst war nicht besiedelt, alle Siedlungsaktivitäten fanden auf der Westseite, Westufer von Tigris statt, ne, wo, und die Ostseite wurde erst so ab in 50er Jahren des 20. Jahrhunderts erst besiedelt, bis auf diese kleine Siedlung auf Tel Nebi Yunus. Naja, wichtig vor allem, weil dort angeblich die Grabstätte des Propheten Jona sich befanden hat. Der Jona, der dem Jahwe sagte, er soll nach Ninive gehen und die Leute warnen vor dem Zorn des Gottes, sie sollen sich bekehren, hat nach einem misslungenen Anlauf, nicht wahr, wo er im Bauch eines Fischers gelandet ist, nach Ninive ist nach Ninive gegangen und da, wie man glaubt, ist er dort auch gestorben. Natürlich so die biblische Erzählung, aber Jona ist auch der also ein Heiliger, ein Prophet bei den Moslems, weil auch in der 10. Sura von Koran erwähnt ist. Ne? Und hier sollte sein Grab gewesen sein, aber nach manchen Vermutungen ist dieses Grab belegt von einem gewissen Henanisho. Das war der 38. Patriarch der Ostkirche, der so um 700 nach Christus gelebt hat. Und er ist irgendwo gestorben, aber im 14. Jahrhundert hat man ihm in dem Monaster, in dem Kloster hier von Nebi Yunus bestattet. Und kurz danach wurde hier die Kirche beseitigt und wurde eine Moschee gegründet. Das Grab blieb drin und seitdem hat man dort in diesem Grab den Propheten vermutet. Ne? Ja, in den 80er Jahren wurde diese vorher ziemlich idyllische Landschaft etwas verunstaltet. Sie sehen hier so eine neue Moschee entstand, also beziehungsweise die alte wurde umgeben von Betonmauern. Die sehen so aus wie Sicherheitsmantel von Tschernobyl, ne? also etwas von diesem Charme. Ne? Das ist, und natürlich, als ich das sah zum ersten Mal, dachte ich mir, hier wird nie jemand graben, hier wird niemand untersuchen, das ist schon so versiegelt für alle Zeiten. Das könnte man sich so denken. Aber nein, am 24. Juli 2014 wurde diese Moschee in die Luft gesprengt von dem Islamischen Staat, wegen des Grabes. Die Heiligen sind nicht konform mit der orthodoxen Lehre. So hat man dieses Grab und Moschee, aber auch viele andere in Mosul und Umgebung zerstört. So, deshalb sieht das heutzutage aus. So ein Trümmerhaufen ist das. Und das wäre, sagen wir, für uns, so vor der asiatischen Archäologen, nur eine Fußnote gewesen, wenn nicht wieder der Islamische Staat so ans Werk kommt. Gekommen wäre. Nämlich nach der Zerstörung wurden dort Stollen gegraben auf der Suche nach Kleinfunden, weil die Kollegen, Fachkollegen von ISIS wussten, dass dort etwas zu holen ist, was man auf dem schwarzen Markt verkaufen kann. So haben wir gehört und gesehen, weil da gab es einiges, was auf YouTube veröffentlicht wurde, so einige Gänge, die da so und einige Steinplatten, hat uns das alles sehr interessiert, was eigentlich darunter zu finden ist. Also hier noch einmal ein Luftbild von dieser ganzen Gegend. Hier sehen Sie einen Bereich, das ich gleich zeigen werde, wo früher eine irakische Grabung stattgefunden hat. Und hier ist der Kern der alten der alten Anlage, die alte Moschee. Ne? Was darunter zu erwarten war, das ist natürlich der Palast, den Asarhadon und auch vorher Sennacherib schon in den Inschriften erwähnten, als Ekal Masharti, also was man als Zeughaus oder Militärpalast bezeichnen kann. Und das, darüber berichtet der König Asarhadon, dass er, der alte Zeughaus wurde ihm zu klein. Ne? Und er brauchte das für seine Armee, für die Rosse und Maultiere, Streitwagen, Kampfausrüstung, Schlaggeräte und auch Beute, nicht wahr, wurde dort gelagert. So ungefähr war dieser Palast groß, etwa 450 Meter Länge und um die 200 Meter in der Breite. Das, was Sie hier sehen, das ist der Friedhof und hier die Moschee, dazwischen so eine Reihe von illegal gebauten Häusern. Ausgrabungen fanden hier 1954 statt an dieser Stelle, wo man ein Tor des Palastes gefunden hat, zu einem vorderen Hof, der sich hier befand. Und hier war Innenhof, an dem auch in den Ende der 80er Jahre so die Thronsaalfassade des Palastes ausgegraben wurden, mit wieder großen Figuren von geflügelten Stieren, die aber ein bisschen anders sind, als die wir aus den anderen Palästen kennen. Sie sind aus mehreren Steinblöcken gebaut, nicht monolithisch, sondern das ist eine andere Art, hier diese Reliefs zu konstruieren, die wir zum Beispiel erst aus Persepolis kennen, weil die Perser auf diese Weise in dem Tor der Völker ihre geflügelten Stiere gebaut haben. Das Ganze wurde leider nicht veröffentlicht, deshalb muss man sich bedienen mit den Bildern, die man im Internet findet. Aber Sie sehen hier so eine kolossale Figur, die unvollständig schon 3 Meter groß ist. Und gab es noch Bruchstücke von weiteren und 2 Eingänge, die zu den wichtigsten Teil des Palastes führten. Und jetzt kommen wir. Die also Heidelberger Archäologen wurden eingeladen, um sich ein Bild von dieser Situation zu machen und zu schauen, was eigentlich zu machen ist, was man dokumentieren soll, was man dokumentieren kann und wie weiter soll man mit diesen ganzen Sachen verfahren. Also wir kamen mit dem Flugzeug, landeten in Bagdad. Von Bagdad, Suleimania und Erbil kamen wir nach Mosul und hier stehen wir als ein kleines Team, 4 Personen in der zerstörten Moschee. Zuerst wurde die Oberfläche aufgenommen, also mit GPS-Totalstation, mit Drohnen und mit so gewöhnlichen Fotokameras. Das erlaubte so eine sehr detaillierte Aufnahme von dem ganzen Gelände, das auch die Erstellung von dreidimensionalen Modellen erlaubt. Und in Verbindung mit den Vermessungen, nicht wahr, konnte man natürlich das dreidimensional ohne Probleme schaffen. Und jetzt gehen wir darunter. Wir dachten am Anfang, da sind ein paar Löcher, die da gegraben wurden. Innerhalb von 2 Jahren entstand so ein Netz von Tunnels, die so etwa aussieht wie die U-Bahn in New York. Ne? So haben wir da auch auf amerikanische Art und Weise uns hier das aufgeteilt, die einzelnen Bereiche und hier Avenues und Streets definiert. Nicht wahr? Am Anfang war das sogar sehr schwer, sich dort zu orientieren. Also ich muss sagen, zu Anfang hatte ich leichte Herzklopfen und einmal, als mir die Taschenlampe ausgegangen ist, habe ich wirklich so bedrückende Angstgefühle. Aber nach und nach fühlt man sich immer besser, wie eine Ratte unter der Erde. Und das Ganze verliert an diese, so, an diese hat man keine Angst. Das ist, natürlich kann immer etwas runterfallen, weil diese ganzen Sachen sind sehr, sehr fragil. Ne? Also hier sehen Sie Eingang zu einer Krypta, die als Verteiler für die Tunnels gedient hat. Also in allen auf allen Seiten hat man Eingänge hier zu den Tunnels, die so etwa von 70 cm bis zu Durchschnitt bis zu 1,60 sind. Es gibt auch einen großen Tunnel, der 5 Meter hoch ist, aber die meisten sind etwas unbequem zu laufen. Sie sehen hier, also, die, wie sie aussehen, hier an einer Wand, die mit Steinplatten verkleidet ist. Hier sehen Sie Steinplatten von einem Pflaster aus eines assyrischen Hofes und hier eine Lehmziegelwand, nicht wahr, die mit Putzresten und natürlich Abstürze in diesen Tunnels. Das ist eben das Gefährliche dabei, dass manche Bereiche sind überhaupt schon eingestürzt und ich würde mich nicht wundern, wenn da irgendwo eine Leiche eines islamischen Archäologen liegt, also von der ISIS-Delegierten, der da so ein, unglücklicherweise umgekommen ist. Aber ja, vielleicht auch nicht recht wäre. Ich würde mich auch sehr freuen, würden Sie sagen, obwohl ein, das man vielleicht nicht so laut sagen soll. Ja, das alles wurde auch unterirdisch vermessen. Sie sehen, das ist, so, war eine Herausforderung, weil manche Bereiche waren schwer mit den Messgeräten zu erreichen. Natürlich auch fotografiert. Die Platten wurden gereinigt, weil viele von diesen Platten beschriftet sind. Also wir haben 30 beschriftete Kalksteinplatten, die Inschriften von den assyrischen Königen, von Assarhaddon und Ashurbanipal, tragen. Und das Interessante ist, die Inschriften sind auf der Innenseite, also auf der Seite, wo die Platten an die Lehmziegelmauer angelehnt sind. Na, das sind versteckte Inschriften, die man nicht sah. Erst jetzt, nachdem die Kollegen, Archäologen, Fachkollegen von ISIS ihre Tunnels gegraben haben, haben wir sie waren sie einfach zugänglich. Das zeigt auch, dass die Leute, die das gegraben haben, ein bisschen wenig Ahnung von der Bauweise der Assyrer hatten. Weil mehrere, also vielleicht ein Drittel von diesen Tunnels, die sie gegraben haben, gruben sie in Lehmziegelwerk. Ja, also die waren umsonst. Ne? Das waren, mussten sich durchquälen, durch diese, entlang der ganzen Wald, aber auf der falschen Seite. Ja, hier sehen Sie auch, das sind manchmal sehr, sehr niedrige Tunnels, die man nur ungern betreten will, aber so, da muss man auch was mitmachen. Es gibt auch, in diesem Kanal haben wir nach einer kleinen Reinigungsaktion haben wir plötzlich Menschenknochen gefunden, zwei Schädel waren dort vorhanden. Sie lagen auf dem Originalboden des Kanals, also es ist, schätzungsweise sind das Opfer der medisch-babylonischen Eroberung 612. Nicht wahr? Man kann an diesen Wänden, die dort gegraben wurden, auch sehr gut die Stratigraphie erkennen. Hier zum Beispiel so unten dicke Brandschichten mit Resten von Holzbalken, höher also Lehmziegelschutt und dann erstaunlicherweise noch eine Brandschicht und dann noch so weiter Versturz. Also es ist durchaus anzunehmen, dass diese Ruine nachher noch einmal so in Benutzung war. Das wann ist schwer zu sagen, dann müsste man genau das jetzt beproben. Leider konnten wir diesmal keine Proben dort ausführen. Am Ende haben wir so ein Netz von diesen Tunnels zum so in Deckung mit den Resten der Moscheeruine gebracht. Und es wurden dreidimensionale Modelle von dem ganzen Tunnelsystem erstellt. Das erlaubt natürlich die genaue Lokalisierung unter der Ruine der Moschee, wo manchmal sind das mehrere Meter vom Schutt darüber, manchmal nur 40, 50 Zentimeter, also dass man, wir wissen jetzt, wo unter dem jetzigen Gelände welche Bereiche von dem Palast liegen, nicht wahr? Hier zum Beispiel haben wir so ein Tor des Palastes, das liegt gerade unter einer so total zerstörten Ecke der Moschee, da sehen Sie hier also noch Beine dieses Torwächters, das ist hier von der Seite und das ist der Abstand das ist hier Fußboden der Moschee. Also die ganze Sache ist dicht über der assyrischen Schicht an dieser Stelle gebaut und bedauerlicherweise sind auch die Rücken und Köpfe dieser großen Stiere zerstört wurden in den Ende der 1980er Jahre, als dort die neue Moschee eingerichtet wurde. Man hat dort einfach das mit den Bulldozern abgetragen. Also nicht nur die Islamisten sind hier an allen schuld. Ne? Hier haben wir noch einen Querschnitt über einen Tunnel, in dem das Thronpodest des Palastes sich befand. Wir haben hier eine kleine Ausgrabung gemacht und eine Treppe gefunden, die auf das Thronpodest führte. Diese Anlage ist 4 Meter breit und mehr als 5 Meter so springt vor die Wand vor und ist etwa 31 Meter hoch, also der König brauchte die Treppe unten dort nach oben zu steigen. Und am Ende konnten wir zu einen Palastgrundriss in diesem Bereich erstellen und das alles verbinden mit der Fassade, die ausgegraben wurde, also das, was ich hier gezeigt habe. Diese Fassade wurde nach dem Golfkrieg 2003 zugeschüttet. Man hat damals gefürchtet, dass das in den Nachkriegssituationen diese Denkmäler zu Schaden kommen und man hat diesen ganzen Bereich zugeschüttet. Jetzt haben wir probeweise hier einen Schnitt angelegt, um zu schauen, was übrig geblieben ist und das ist eigentlich komplett, also liegt 3 Meter unter dem jetzigen Gelände, kann jetzt weiter gegraben werden und interessant ist die Fortsetzung in diese Richtung, wo sich das Mitteltor zu dem Thronsaal befindet. Und hier sehen Sie den Thronsaal mit dem Thronpodest und die umliegenden Räume, 2 Paare von den geflügelten Stieren, die hier Tore flankieren, weiter noch ein Hof und da haben wir eine Vorstellung, wie dieser Palast ausgesehen hat. Ungefähr so wie ein Militärpalast, ein Zeughaus in Dur-Sharrukin, also in einem anderen Staat, die in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts eine Hauptstadt Assyriens war. Hier gab es auch zwei Paläste, genau wie in Ninive, und zwar den Hauptpalast und den Militärpalast. Und da haben wir diesen Thronsaal mit einer dahinterliegenden Terrasse, auf dem noch ein Zeremonialgebäude errichtet wurde. Wenn wir jetzt diese beiden Anlagen nebeneinander stellen, da werden wir einige Unterschiede merken. Hauptunterschied ist die Lage des Thronpodestes. In den assyrischen Palästen liegt er vom Eingang gesehen immer auf der linken Seite. Hier in Ekalamashati liegt er rechts. Der zweite Unterschied ist das Fehlen von dem obligatorischen Bat, was da dicht am Podest immer lokalisiert ist, damit der König während der langen Zeremonien sich ab und zu zurückziehen kann. Und das haben wir hier nicht. Es ist möglich, dass das an dieser Stelle zu lokalisieren, aber das wäre schon ziemlich weit. Dann haben wir ein Problem mit der Unterbringung von den drei Türen, weil, wie es scheint, gibt es dafür keinen Platz. Aber das ist eine Frage der Zukunft, der weiteren Erforschung. Und das, was wesentlich ist, diese beiden Grundrissteile sind etwa in einem Maßstab. Sie sehen den Unterschied in der Größe des Thronsaals. Hier hat das so etwa 10 Meter. Also in Ekalmashati sind das 18 Meter. Das alles ist vergleichbar zu den allen Thronsälen und Empfangsräumen, die wir aus Assyrien kennen. Also von der Struktur schon. Aber die bloße Größe, das macht den Unterschied. Wenn Sie sehen hier, da sind typische Abmessungen der größten Räume in den assyrischen Palästen. Also zwischen 10 und 13 Meter Breite und bis zu 56 Meter Länge. Größer war noch der Palast in Babylon, in Südburg, hatte 17,5 Meter Breite und 52 Meter Länge. Und jetzt kommen wir zu unserem Palast. Wir konnten also feststellen, dass die Breite also 17,8 Meter ist. Und in einer Inschrift von Asarhadon können wir lesen, dass er ein Königshaus, also das ist Bezeichnung für Thronsaal, so gebaut hat, dass 31 Ellen breit ist und 95 lang. Wenn wir die von uns ermittelte Breite mit diesen 31 Ellen vergleichen, da haben wir die große Elle, die etwa 57 cm Länge hatte. Und das bedeutet, dieser Thronsaal dürfte 54 Meter lang sein. Also das wäre der größte Raum, den wir überhaupt aus Assyrien kennen. Jetzt noch zum Schluss einige Kleinfunde, die wir da gemacht haben. Also von den ganz kleinen Funden haben wir fast nichts. Also da waren natürlich, wir haben auch das nicht erwartet. Das wurde alles ausgeplündert. Das, was wir gefunden haben, waren ziemlich zerstörte Bauteile, die allerdings auch sehr informativ sind, weil manche von denen sind beschriftet, manche reliefiert. Hier zum Beispiel Ecke einer großen Steinschwelle. Hier sind glasierte Ziegel, von denen wir wissen aus den Inschriften, dass sie eben obere Teile der Wände verzierten, sowie die Bögen bei den Eingängen. Hier weiter. Manche von denen tragen so Versatzmarken, die so erleichtern sollten, so eine Zusammensetzung von so einer Dekoration. Wir schon erwähnte von mir so beschriftete Platten mit Inschriften von Asarhadon, Ashurbanipal. Also zwei haben noch Reste von Inschriften von Sanherib. Und schließlich beschriftete Ziegel, die meisten von denen von Sanherib, also von einem Vorgängerpalast oder sozusagen der Sanherib hat wahrscheinlich einen Teil des Palasts schon angefangen zu bauen und der Asarhadon als sein Nachfolger hat das alles fortgesetzt. Aber wir haben sehr viele von diesen beschrifteten Ziegeln gefunden. Nicht wahr? Die können auf der breiten Seite beschriftet sein, da sind die, die in Pflaster verlegt waren, oder auf der schmalen Seite, zum Beispiel in den Kanalwänden oder Sockeln. Dann, wenn es um Reliefs geht, da unterscheidet sich der Palast wieder von den königlichen Palästen. Es gibt keine Wandreliefs, bis auf die Torwächterfiguren. Einzigen Beispiele, die wir gefunden haben, gehören zu einer Einrichtung, vermutlich ein Wasserreservoir, das so mit dem vergleichbar sein könnte, das in Assur, in Assur-Tempel gefunden wurde. Das ist aus derselben Zeit, so etwa Beginn des 7. Jahrhunderts, stammt von Sanherib und hat etwa ähnliche Größe, ähnliche Höhe. Wir sind davon überzeugt, dass diese Teile auch zu so einem Becken gehören könnten. Also das hätten wir, diesen Palast, der jetzt heute anders gegraben werden muss, also nicht mehr unterirdisch. Das, was zu, gemacht werden konnte, wurde weitgehend erledigt. Das Ganze ist nach unserem besten Wissen und Gewissen dokumentiert. Und jetzt wäre es an der Zeit, die regelmäßige klassische Grabung hier durchzuführen. Und das ist jetzt möglich, weil die Moschee nicht mehr existiert. Solange wie diese Anlage nicht wieder aufgebaut ist, haben die Archäologen jetzt ein freies Feld zu beackern. Und das ist eine bittere Wahrheit, das verdanken wir wieder dem Islamischen Staat und dem Krieg. Also das sind so, Krieg kann aus unterschiedlichen, unterschiedlichen Gesichtspunkten beachtet werden. So, und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören. Hier diese Forschung wurde unterstützt von der Fritz-Thyssen-Stiftung und vom Auswärtigen Amt. Wir sind den Geldgebern sehr, sehr dankbar, dass sie unsere Erforschung und Dokumentation ermöglicht haben. Und ich bedanke mich noch einmal für die Einladung zu dieser Vortragsreihe. Danke sehr.